Wir haben diese Sendung im Biergarten aufgenommen. Bei zu viel Wind und bei zu viel Hintergrundgeräuschen. Das heißt, der Klang ist schlecht. Andererseits ist der Klang wesentlich besser, als ich erwartet hatte, dass er überhaupt sein würde. Und so gesehen habe immerhin ich Glück gehabt. Euch bitte ich um Entschuldigung. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wirtschaftskunde live. Nee, live ist das ja gar nicht, aber im Grunde live und quasi, weil geschnitten wird es hinterher. Aber jedenfalls sitzen wir in der Wirtschaft, wo wir auch nicht wirklich sitzen. Wir sitzen im Biergarten. Also Christian, Rudi und ich haben...
Alles fake.
Das ist alles eigentlich, also herzlich willkommen zur Wirtschaftskunde mit komischen Hintergrundgeräuschen.
Aus Berlin.
Aus Berlin, aus dem Herzen der Welt, der Macht. Da, wo die Macht ist.
Fangen wir aktuell an. Wir haben ja wieder... Ein Eingriff in den Markt, was wir ja, glaube ich, gar nicht so gerne haben, wenn ich diese Sendung richtig interpretiere in der Vergangenheit. Wir haben eine Benzinpreisbremse bekommen und wir haben, was, glaube ich, so ziemlich das Absurdeste ist, was ich in der Regierung jemals habe sagen hören in einer Krisensituation. Es ist den Unternehmen gestattet, den Menschen 1.000 Euro zu geben und das Ganze ist dann steuerfrei. Können wir damit bitte anfangen? Ist das so bescheuert, wie es sich anhört?
Wobei, es wurde ja schon mal gemacht. Aber ja, die
so?
Antwort ist ja. Ja, ja, das haben wir schon zweimal gemacht, meine ich. Wir haben es einmal in Corona gemacht, meine ich. Und wir haben es einmal während der Ukraine-Krise gemacht.
Während der Gaskrise ist es auf jeden Fall gemacht
worden. Genau, wir haben es zweimal gemacht schon.
War das auch so eine Kann-Regelung? Ich dachte, da wäre...
Ja, ja.
Klar, nur die lief halt relativ lange und damit war völlig klar... Also
und die Beträge waren andere. Es war einmal 3.000, meine
genau.
ich, unter Olaf.
Und also dadurch, dass das lang war... war die Idee, natürlich wird das jeder nutzen.
Ja.
Und zwar deshalb, weil ich mit dir einfach vereinbare, ich gebe dir heute 3.000 Euro
ja.
und morgen gibst du mir die zurück.
ja.
Beziehungsweise 1.500 gibst du mir ja. zurück. Ja, weil für mich, ich setze es von der Steuer ab, du musst keine Steuer zahlen, brauchst mir nur irgendwie 1.500 Euro zurückgeben, irgendwie passt schon. Also die Idee war, also du arbeitest einfach ein bisschen mehr in der Zukunft für
ja.
mich. Ja. Kostenlos, so. Das war die Idee und man hatte damals die glühende Idee, dass man damit die Inflation aufhalten würde. Es war damals schon ein Schuss in den Ofen und zwar deshalb, weil natürlich das gestiegene Preisniveau, das willst du dauerhaft in höheren Löhnen haben, nicht als Einmalzahlung.
Ja.
Dennoch nimmst du die mit,
ja.
weil das einfach ein Steuervorteil ist, den du einmal mitnehmen kannst. Aber das macht natürlich nichts an der Lohnpreisspirale. Hier ist jetzt die Idee, das machen wir in 2 Monaten, so das... das so zufällig ist. Da kannst du noch niemals in der Zeit verhandeln, nach dem Motto, dann arbeitest du halt in der Zukunft ein bisschen länger. Oder du erhöhst deine Löhne
ja.
halt später dann.
Wie kann das passieren, dass das trotzdem beschlossen wird?
Das kann ich dir sagen, weil ich das sogar ziemlich genau weiß. Die saßen da, diesmal war es, glaube ich, in der Borsig-Villa, ne? Nicht
ja.
in der, weil der Merz will irgendwie nicht in die andere, in die Ampel-Villa, sondern die haben jetzt halt eine GroKo-Villa. Und die konnten sich das ganze Wochenende eigentlich nichts einigen. Und die hatten sogar ein paar gute Ideen, wurde mir kolportiert, so, also bessere Ideen als das. Gab mal, dass man einfach den Arbeitnehmerpauschbetrag erhöht.
Yes.
Das ist zwar auch relativ viel Gießkanne, aber das ist so...
Aber wirkt aber nicht unmittelbar. Ne?
Nee,
also,
ja.
Also wirkt halt erst, wenn ich eine Steuererklärung
habe. Ja, dann, kriegst du erst halt, wenn du... Genau, das war so der eine Grund. Und es wirkt zu spät. Also, weil es muss halt auch politisch schnell wirken, das war die Idee. Es wäre zu spät und wäre zu teuer gewesen. Und dann haben die gedacht, wir können uns nicht einigen, also externalisieren wir den Konflikt. sollen sich andere mit rumärgern? Das ist, glaube ich, letztlich der politische Grund, warum das passiert ist.
Aber Ed, das ist doch...
Ja, ja, es ist ganz dumme Politik, weil...
Das ist doch würdelose Politik, also
ja,
das ist, oder unwürdig.
Würdelos und es ist halt ein Schuss, der massiv nach hinten losgeht. Also ich meine, wenn du alle Nachrichten, alle Mittelstandsverbände, Unternehmer, die Journalisten wollen, die haben natürlich die O-Töne gesammelt, sind natürlich mega angepisst, weil die sagen, hier, uns geht sowieso dreckig, ja. Kann man, klar, Unternehmer jammern immer, aber wir stehen hier gerade sowieso mit dem Rücken zur Wand. Und dann haltet ihr uns auch noch so einen Konflikt auf, ja, weil ihr euch nicht einigen könnt. Das kommt halt gerade auch in der Wählerschaft der CDU, der Stammwählerschaft bei der CDU, gar nicht gut an.
Aber ist das denn überhaupt ein Konflikt? Weil es ist doch eine freiwillige Regel. Also ich meine, der Chef muss doch nur sagen, ja sorry Leute, Kasse ist leer, schönen Tag noch.
Wie gesagt, damit das funktioniert, musst du darüber verhandeln, in der Zukunft erst später eine geringere Lohnerhöhung zu haben, das kriegst du in der kurzen Zeit nicht hin. Und selbst dann ist es immer noch besser, einfach zu sagen, lass mal querbeet die Steuern sinken oder noch besser die Sozialabgaben, Krankenversicherungsbeiträge oder so. Das wirkt direkt, das ist, wirkt gleichmäßig.
Die besseren Ideen, die da kolportiert wurden, die gehabt hätten, was wäre das gewesen?
Wie gesagt, Pauschbetrag, ja. Das glaube ich war so das, die große Alternative. Ja, ich glaube, über die Pendlerpauschale haben sie auch nachgedacht, aber das war auch zu teuer irgendwie.
Was ich so ganz grundsätzlich an dieser
und
ganzen...
Und auch, wird auch erst später wirken natürlich.
Ja. Ja, und hat natürlich das Problem, dass die Leute, die am knappsten dran sind und trotzdem weit pendeln, nicht wirklich entlastet, weil die zahlen halt hauptsächlich Sozialabgaben.
Wissen wir überhaupt, über wie viele Leute wir da reden? Ist das überhaupt eine signifikante Größe? Also, dass wir, also ich meine, wir kippen jetzt die Gießkanne über das gesamte Land aus,
gut, also wir wissen erstmal, wie viel Benzin verkauft wird.
Ja.
Was wir auch grundsätzlich wissen, was ich jetzt nicht abrufen kann, aber was es gibt, ist intensive Daten über Pendlerströme. Die kennen wir jenseits auch von der Einkommensteuererklärung.
Wir wissen auch, ich meine, Dominika hat gepostet, wie viele die Pendlerpauschale in Anspruch nehmen.
Da ist natürlich immer das Problem sozusagen der Selektion. Dann gibt es das Problem, dass diejenigen, die Kurzstrecken pendeln, unterm Pauschbetrag sind, die ganz armen, auch wenn sie weite Strecken pendeln, also ganz armen, mit relativ niedrigen Einkommen, für die sich die Einkommensteuererklärung vom Aufwand her nicht ernsthaft lohnt.
Ja, deswegen, das war gar nicht so ein großer Betrag. Also ich schlag mich tot, ich weiß jetzt nicht, ob es 13% waren, aber es waren nicht so viele. Die hat so diese Pendlerpauschale.
Ich hab halt die ganze Zeit das Gefühl, dass da versucht wird, ein Problem zu lösen, das gar nicht wirklich das Problem ist.
Das weiß ich nicht. Also es gibt durchaus ein Problem. Wir haben in den letzten 20 Jahren keine Wohnungen gebaut. Das heißt, die Pendlerströme haben massiv zugenommen in der Bundesrepublik. Ich kann dir jetzt nicht konkret Zahlen sagen. Ich weiß nur, dass sie zugenommen
haben. Wir sitzen im Biergarten, da muss man keine konkreten Zahlen sagen.
Dass sie massiv zugenommen haben. Und damit haben auch die Zahl der Leute, die fernpendeln, zugenommen. Es ist so, dass die Leute, die fernpendeln, typischerweise relativ hohe Einkommen haben. Aber es gibt auch Leute, die haben niedrige Einkommen und fernpendeln. Und für die ist das durchaus eine Belastung. Also wenn jetzt jemand irgendwie aus Bitburg nach Köln fährt, mehr oder minder täglich, dann kommen da etliche Kilometer zusammen.
Wenn er 10 Minuten früher losfährt und dafür 10 oder was weiß ich Kilometer pro Stunde langsamer, dann verbraucht er ja auch weniger Sprit.
Und man kann natürlich schon argumentieren, da mache ich mich jetzt natürlich unbeliebt, so wie sich Frau Schnitzer unbeliebt gemacht hat, die ja sowas Ähnliches gesagt hat, so nach dem Motto, die überhaupt ein Auto haben, das sind schon mal nicht die ganz...
Das ist unendlicher Unfug.
Nein, aber der Punkt, ich wollte eigentlich einen anderen Punkt machen. Also sie hat sich damit unbeliebt gemacht. Ich mache mich jetzt mit bei anderem unbeliebt. Man kann natürlich schon sagen, also Leute, spätestens seit 5, 6 Jahren ist klar, dass wir in einer anderen Welt leben, ja, mit einem Haufen Krisen. Und spätestens seit 4 Jahren oder was ist es jetzt auch klar, dass das mit Verbrenner nicht mehr so läuft.
Ja, und das hätten jetzt die Leute aus der Eifel wissen müssen. Also das hätten die umziehen sollen nach Köln.
Nee, aber vielleicht hätten sie sich ein Elektroauto anschaffen müssen.
Klar, ja. Für 50.000 Euro.
Ja, okay. Also dafür gab es Programme und so weiter. Also irgendwann, ich bin inzwischen der Meinung auch, wir haben durch Corona und Ukraine die Leute auch ein bisschen so erzogen, dass man irgendwie glaubt, dass man sich nicht mehr selber versichern muss gegen makroökonomische oder mikroökonomische Schocks. Und da müssen wir mal ein bisschen wegkommen von.
Das wäre ja völlig okay, wenn das Elektorat denken würde, es müsste sich nicht mehr selbst versichern.
Nee, das wäre nicht
wenigstens
okay, weil
derjenige, der die Versicherung übernimmt, der Staat, wenn der dann wenigstens sinnvoll leisten würde. Aber ich habe den Eindruck, als würde staatlicherseits überhaupt nicht sinnvoll gehandelt.
Weil wir halt wieder nicht in der Lage sind, wenn man es dann machen will, wenn man doch versichern will.
Ja.
Wie gesagt, ich würde schon mal ein Fragezeichen dahinter stecken, weil irgendwann müssen die Leute, jetzt kann man sagen, jetzt machen wir es nochmal, aber irgendwann ist Schluss. Also das ist auch kein gutes Verhältnis zwischen Bürger und Staat irgendwann mal. Aber gut, wenn man das jetzt machen will, dann muss man es halt, idealerweise würdest du es halt horizontal und vertikal so gerecht machen, dass du es halt an arme Leute, die besonders betroffen sind, also an Christians armen oder nicht so gut gestellten Pendler aus der Eifel nach Köln kriegt. So. Und da, ja, wir haben halt immer noch nicht, dass der halt eine Pauschalsumme bekommt. Ja. Ja, und wir haben halt immer noch nicht die staatliche Kapazität, das so relativ gut zu dosieren, sodass das der Professor in Berlin halt nicht bekommt oder so. Ja.
Aber der Professor in Berlin profitiert davon, von diesem Tankrabatt ja relativ wenig. Also ich finde das Argument, was gemacht wird, das sei jetzt ganz schlimm, weil die Anreize werden nicht richtig weitergegeben und so weiter und so fort. Die sind in dieser Frage nicht so wichtig, weil das Angebot an Öl, Benzin, etwas schwieriger, aber an Öl zunächst einmal für die Bundesrepublik ist ganz anders als damals in der Gaskrise, ziemlich elastisch. Ja, wer mehr bezahlt, kriegt mehr.
Das ist das nächste Problem.
Ja, das geht auf Kosten der armen Länder dieser Welt.
Klar, aber alle anderen Länder in der EU um uns herum haben die Mineralölsteuern gesenkt.
Ja, sicher.
Aber wir sind dann jetzt die Weltretter. Also ich kann es aus der nationalen Politik heraus völlig verstehen, zu sagen, das interessiert mich. Mich interessiert jetzt erstmal mein Elektorat vor Ort. Und wenn ich jetzt denjenigen, die besonders viel Geld ausgeben für Benzin, und jetzt würde ich natürlich gerne hingehen und sagen, das kassiere ich dann an der Stelle ein, wenn die Leute besonders hohes Einkommen haben, die brauchen den Transfer nicht, die sollen sich mal selber kümmern. Wenn ich denen jetzt das Tanken rabattiere, unter allen, also ich glaube, die beste Politik wäre gewesen, nichts zu machen. Aber
ja, genau.
Also gar nichts zu machen, aber auch nicht zu sagen, ich mache jetzt irgendwie deine...
Ja, sag ich ja, gar nichts zu machen.
Gar nichts zu machen wäre wahrscheinlich die beste Politik. Warum? Weil natürlich dieser Rabatt hat Kosten, und zwar nicht in fernen Ländern, sondern der kostet einfach Geld. Und das heißt höhere Steuern in der Zukunft oder eben nicht gesenkte Steuern oder weniger Leistung, und das ist kostspielig. Und das muss ich überlegen, wenn ich das über höhere Steuern in der Zukunft reinhole, dann hole ich mir viel größere Schwierigkeiten rein. Mein Vorschlag wäre gewesen,
es gibt so ein Erziehungsargument.
Also senk halt den Krankenkassenbeitrag oder senk den Rentenversicherungsbeitrag mit entsprechend niedrigeren zukünftigen Rentenansprüchen. Dann ist Liquidität in der Kasse bei den Leuten, da all diese Beiträge relativ regressiv sind.
Was heißt regressiv?
Regressiv heißt Krankenversicherungsbeitrag, wenn mein Einkommen steigt, steigt nur bis zu einer bestimmten Grenze, ja, mein Krankenversicherungsbeitrag. Und wenn ich aber darüber hinaus bin, steigt der Beitrag nicht. Und das heißt, sozusagen anteilsmäßig an ihrem Einkommen zahlen arme Leute einfach einen höheren Krankenversicherungsbeitrag.
Hätte das, wäre also wenn man sagt, wir senken den Krankenversicherungsbeitrag, wäre das instant möglich gewesen? Also
ja.
Das ist eine unmittelbare Leistung. Also, okay. Warum haben die das nicht gemacht?
Weil das ist natürlich auch also die erste Frage ist sozusagen, an wen geht es dann nur? Dann hätte man vielleicht den Zusatzbeitrag einfach nur senken können.
An die Beamten wäre es dann nicht gegangen, ja, möglicherweise dann an Betriebe. Ich meine, was?
Gut, aber über die Beamten weiß der Staat Bescheid.
Ja, ja, und die Betriebe und zum Beispiel, Beamten, da die typischerweise besser ausgebildet sind als der Rest der Bevölkerung, sind die meisten, nicht alle Beamte, relativ gut verdient.
An die Rentner wäre es gegangen. Das wäre halt ein Vorteil gewesen, dass es auch an die Rentner gegangen wäre.
Aber gut, die hätte man ja nicht notwendigerweise entlasten können, die müssen ja nicht fahren mit dem Auto.
Die sagen halt auch, wir wollen weiterhin zu unserer Käsesahne fahren. Also, und an die Betriebe. Ich meine, was die Benzinpreisbremse tut, du hast halt alle, die sozusagen betrieblich einkaufen müssen.
Ja.
Die entlastest du halt ziemlich direkt. Also es war ein Zugeständnis an die Wirtschaft.
Ein Zugeständnis an die Wirtschaft, weil ich hatte eher das Gefühl, als wäre das ein Zugeständnis gewesen an denjenigen Teil des Elektorats, bei dem sie sicher sein können, dass er sie wieder wählen wird. Ich hatte das Gefühl, als wäre das Parteipolitik und nicht Bundespolitik gewesen,
aber
die ich da gesehen habe.
Ein Zugeständnis an die Wirtschaft, das siehst du auch daran, man hätte ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten haben können. Wir haben den Mehrwertsteuersatz auf Mineralöl und die Mineralölsteuer.
Genau. Ja.
Wenn man jetzt nur die Haushalte hätte entlasten wollen, dann hätte man den Mehrwertsteuersatz auf Mineralöl auf den reduzierten Mehrwertsteuersatz senken können. Sagen, das
weil die Unternehmen
wir jetzt
leiten
als
das eh durch.
Die Unternehmen sind durchlaufender Posten, genau.
Dann hätte man mit dem gleichen Geld viel stärker entlasten können, die Haushalte, hat man aber nicht gemacht. Also insofern spricht einiges dafür, dass man halt schon die Unternehmen entlasten wollte auch, die substanziell natürlich davon profitieren, wenn sie viel Transportleistungen anbieten.
Genau.
Da stellt sich schon die Frage, sollte man nicht, ist das, also einerseits ist sicherlich richtig, die Unternehmen zu entlasten, um vielleicht jetzt nicht irgendwie noch krisenbedingt Liquiditätsschocks und so weiter zu haben. Auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, aber auch, Vielleicht sollten die halt besonders stark darüber nachdenken, wie sie ihre Strukturen anpassen können an höhere Energiepreise.
Gleichzeitig sagt mir meine Regierung aber nicht, dass es um die Unternehmen ging, sondern die sagt, es geht um mich. Also um mich natürlich nicht, weil ich bin Freiberufler. Für Freiberufler hat der Staat noch nie irgendwas übrig gehabt.
Oh, wieso?
Mein Gefühl,
das trifft dich jetzt auch.
Das trifft dich, also wenn du ein Auto hast halt und tankst, dann
trifft dich
das.
Ja, dann, ja,
der, dieser also, Arbeitnehmer-Ding, der Arbeitgeber-Ding natürlich nicht, ja. Aber ja.
Das heißt, ich müsste jetzt möglichst viele Dienstfahrten unternehmen. Also ich müsste mit meinem Campingbus in meinem Campingbus ein Mikrofon stellen und sagen, das ist ein Ü-Wagen.
Dann wäre es, das wäre nur bei der Mehrwertsteuersenkung. Da das die Mineralölsteuer ist, ist es egal.
Ah. Also ich muss einfach nur möglichst viel in der Gegend rumfahren.
Dann profitierst du besonders, aber das, trotzdem gibst du mehr aus.
Wenn wir nichts gemacht hätten.
Naja, die hätten ja nichts gemacht. Die waren gerade, oder die sind eigentlich dran und es läuft in unterschiedlichen Bereichen, finde ich auch unterschiedlich gut, überwiegend aber gar nicht so schlecht. Vielleicht mal von der Schuldenbremsenkommission absieht, die vollkommen hoffnungslos ihr Mandat in den Sand gesetzt hat, was aber auch irgendwie klar war, wenn man die Besetzung kennt von vorne. Aber ich meine, die haben ja ganz gute Strukturreformen am Laufen. Die Krankenversicherungsreform kriegt überall Lob, aber ich habe noch keinen gesehen, der die wirklich substanziell kritisiert. Ja. Die Rentenversicherung, die Sozialstaatsreformkommission, die sind alle gut unterwegs.
Ja.
Soll eine Steuerentlastung geben, wird diskutiert, oder zumindest eine, vielleicht keine Entlastung, aber eine Umverteilung. Mhm. Ob dann eine Nettoentlastung rauskommt, muss man dann sehen.
Das ist jetzt diese Idee, die beiden CDUler gerade gecoint hatten, oder?
War das ja, nee, zusammen mit der SPD halt so. Ne? Das, alle diese Dinge. Also Friedrich Merz und Lars Dingbeier hätten sich auch vor das Wahlvolk stellen können und sagen, ihr Leute, wir wissen, dass das hart ist für euch jetzt und wir haben dafür auch Verständnis und bla bla bla. Wir arbeiten hier aber sehr hart an Strukturreformen, die euch auch entlasten. Und wir machen jetzt mal nicht so, wie die anderen noch abgrenzen, von der ja, also ich rede jetzt als politischer Kommunikationsberater, nicht unbedingt als Ökonom oder ja, als ökonomischer politischer Kommunikationsberater über Wirtschaftspolitik. Und dann hätte ich gesagt, also wir arbeiten an Strukturentlastung für euch und wir machen das jetzt mal anders als die Ampel, die immer nur so kurzfristige Strohfeuer für euch hatte. Ja. Und seht, es hat ja letztlich nichts gebracht. Stimmt ja auch, hat politisch der Ampel überhaupt nichts gebracht am Ende des Tages. Ist trotzdem im Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden. Und wir machen das jetzt mal anders. Und wir entlasten euch aber nicht mit so 2 Monaten Dingen. Dem machen wir uns nichts vor. Das ist ja nach 2 Monaten auch nicht, das kommt ja noch dazu. Das ist ja nach 2 Monaten unmöglich zu Ende. Das heißt, das könnte ja sich durchaus auch zum Fass ohne Boden entwickeln. Und da hätten die sich hinstellen sollen. Wir machen Strukturreform und entlasten euch damit. Habt einfach noch ein bisschen Geduld. Wir arbeiten daran.
So, aber da hast du das Problem ja gerade schon benannt. Das hat sich politisch für die Ampel nicht gelohnt. Wir sind doch, also
diese Kurzfristmaßnahmen,
na, überhaupt, diese Kurzentlastung. Wir sind doch gerade an einem Punkt angelangt, wo es nur noch darum zu gehen scheint, dass Dinge sich politisch lohnen, also für die Politik lohnen und nicht für das Land, für die Bevölkerung. Ist das nicht eher das Problem?
Ich glaube eher, dass die Angst vor der AfD, klar, die treibt alles.
Aber warum eigentlich? Ich meine, die nächste Wahl ist erst im Herbst und sie ist ehrlich gesagt, ach, jetzt mache ich mich unbeliebt, sie ist halt nur in Sachsen-Anhalt. Dann ist es halt so. Dann kippt halt Sachsen-Anhalt mal.
Die Frage ist, ob es dann auch wieder zurückkommt.
Das kann man dann später lösen.
Nee, der Föderalismus,
wir können nicht nur Politik machen aus Angst, dass in Sachsen-Anhalt die AfD drankommt.
Aber trotzdem ist das treibende Motiv, glaube ich. Und die AfD spielt ein ganz komisches Spiel. Jetzt hätten sie schlecht sagen können, guckt mal, der Donald Trump ist ja so toll. Das geht nicht, weil der sorgt ja für das teure Öl.
Jetzt ist nur noch Putin toll.
Jetzt ist nur noch Putin toll, genau. Und dann hätten die gesagt, aber Druschbar und so, schwierig. Ey, aber die Nummer lief ja schon, zu sagen, ja, aber wenn wir nicht CO2 bepreisen würden und so, wenn man das alles rausnehmen würde, wäre das Öl ja gar nicht so teuer.
Ja.
Und ich glaube, das ist, wovor die wahnsinnige Angst haben. Anstatt zu sagen, wir ziehen das mal vernünftig durch.
Wir ziehen das jetzt mal durch bis zur nächsten Bundes.
Zumal sie ja mehr oder weniger mit dem Versprechen angetreten sind, das jetzt mal richtig zu machen.
Die wichtigen Landtagswahlen sind vorbei, die sind gelaufen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, da bin ich jetzt gnadenlos. Da bin ich, wenn dann Elections have consequences und dann ist es halt mal so. Und bis zur nächsten Bundeswahl, kurz vor der nächsten Bundestagswahl, vielleicht noch von mir aus, NRW ist ein großes Bundesland, bis dahin muss mal jetzt was gemacht werden.
Passt ja irgendwie zum nächsten Thema. 10 Punkte für mehr Resilienz der Bundesrepublik. Was hast du da für ein Paper ausgegraben? Das ist noch nicht mal ein Paper, ne? Das ist ein Artikel.
Ja, das ist also durch ein Handelsblatt von unserem Kollegen an Prinzen Markus Brunnermeier und Stefan Kolev, der ist der Leiter hier des Ludwig-Erhard-Forums. Die haben so einen 10-Punkte-Plan für Resilienz aufgestellt. Das ist ja ein Thema, das der Markus Brunnermeier schon länger verfolgt. Die Idee von Resilienz ist eben, dass du, wenn du so einen Schock hast, dass du sozusagen dich mitbewegst und dann aber wieder zurückkommst, aber nicht ins Alte wieder zurückkommst, sondern sozusagen in was immer dann Neue. Das ist so die etwas blumige, nicht sehr präzise, ehrlich gesagt, Idee von Resilienz. Und daraus haben sie jetzt halt so eine Reformagenda gemacht, die finde ich, eine relativ hohe Flughöhe hat, aber die ziemlich intensiv, was ich so mitkriege, im politischen Berlin diskutiert wird. Also da, es hat da wohl... Also
an mir ist das noch gar nicht vorbeigekommen.
Doch, also so möglichen Podcasts.
Populär, journalistisch.
Die Politiker reden drüber. Doch, doch, das scheint mir
was,
schon...
Was sind denn das für Punkte? Also vielleicht habe ich die Punkte gehört, aber nicht das Paper, also nicht die
also,
Autoren.
Also ich will jetzt gar nicht um die... Es geht um nicht deindustrialisieren, denken in Schnittstellen und ich will jetzt auch gar nicht, ich meine, die Leute können das ja dann selber oder unsere Zuhörer können das ja dann selber nachlesen, gibt es einen Handelsblattartikel dazu und auf Markus Brunnermeyers Webseite gibt es den ausführlichen 30 Seiten Papier. Worüber wir vielleicht interessanterweise reden sollen, ist, dass der Punkt 4 ist, dass Arbeitnehmerübergänge statt Arbeitsplätze schützen und da gibt es eben eine ganz konkrete Forderung, dass der Kündigungsschutz sozusagen ausgehebelt werden sollen für Leute ab einem bestimmten Einkommen. Der Vorschlag ist auch nicht jetzt originär von denen, es hat auch zum Beispiel auch der Markus Schullerig.
Entschuldigung, ab einer bestimmten Einkommenshöhe. Das heißt, wenn ich einen feuern will, muss ich ihm einfach nur vorher Gehalt erhöhen und dann kann ich ihn...
Genau.
Was ist das denn für ein bekloppter Vorschlag?
Du kannst ja sagen, das Gehalt muss gezahlt worden sein.
Also fünf Jahre lang oder
x Jahren vorher. Okay. Das kannst du ja reinschreiben ins Gesetz. Also weiß ich nicht. Das kann man, glaube ich, das sollte man hinkriegen können, dass man diesen Effekt einigermaßen ausschließt. Und genau, also das Moritz sagt halt auch, das sind Leute, die so gut verdienen, die sind im Zweifel so hochqualifiziert. Warum sollen die durch den Staat in irgendeiner Form geschützt werden? Und man, das hört sich ja zunächst mal irgendwie auch verteidigungspolitisch vernünftig an. Aber es gab dann eben auch einen FAZ-Artikel von auch unseren Kollegen, früheren Kollegen in Bonn sogar, von Christian, Moritz Kuhn und Philipp Jung aus Dortmund, die da mal ein Fragezeichen hinterstecken, weil da ökonomische Effekte dabei sind, die man vielleicht nicht so auf den ersten Blick sieht.
Ich habe mal gelernt, Recht gilt für alle immer überall. Und du gehst halt nicht hin und sagst, ja, wir entrechten jetzt eine Bevölkerungsgruppe, auch wenn das die Gutverdiener sind, weil die können es ab. Also das kannst du doch nicht machen. Wenn du sagst, wir haben Kündigungsschutz, dann haben wir Kündigungsschutz.
Nee, das gilt ja jetzt auch schon nicht ganz für alle.
Okay.
Also
Investmentbanker, meine ich, hätten...
Na, es gibt diesen Geschäftsführer, diese Geschäftsführerregelung.
Ja,
ja, und für Investmentbanker haben sie auch so eine Sonderregelung mal eingeführt, bei Covid oder so.
Also die haben halt keinen Kündigungsschutz.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du auf deinen Kündigungsschutz privatrechtlich bislang verzichten kannst. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so eine Regelung, wo zum Schutz der Arbeitnehmer eine andere Absprache unwirksam ist.
Okay.
Aber wie gesagt, es gibt so einen Geschäftsführer, aber das ist eng, sehr eng gefasst.
Es gibt Ausnahmen, aber die gibt es wohl schon.
Okay, dann was hat das für ökonomische Folgen, wenn man das macht?
Also zunächst einmal, wenn man in bestehende Verträge eingreift, und da hast du natürlich recht, das ist ein bisschen schwierig. Wenn Verträge geschlossen worden sind unter der Erwartung von einem bestimmten Bestandsschutz,
ja,
dann kann das tatsächlich auch rechtlich wahrscheinlich schwierig sein. Aber wenn ich jetzt nicht in bestehende Verträge eingreifen würde, sondern das nur für zukünftige Verträge mache, und das ist halt eines der Argumente, die Moritz und Philipp machen, ist, dass Leute dafür eine Kompensation natürlich haben wollen.
Beziehungsweise würde ich dann vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr so viel Geld verdienen wollen.
Doch.
Also
du willst gerade mehr verdienen.
Oder umso mehr.
Ja. Umso mehr, ja, das ist der Punkt.
Also, du hast recht natürlich.
Entweder ich will meine Sicherheit, dann will ich nicht mehr als 50.000 im Leben haben. Oder
immer wenn ich so einen Schwellenwert habe, dann sehe ich typischerweise Bunching um Schwellenwert.
Genau, ja.
Ja, also die Leute, die knapp drüber sind, die sagen dann, okay, da bleibe ich lieber drunter.
Ja.
Und die Leute, die deutlich drüber wären, würden dann sagen, ja klar, aber bitte sehr, ist ja für dich als Unternehmen günstiger, da möchte ich jetzt was für haben. Und die können das dann auch ausverhandeln, weil die können ja sowieso ihren jetzigen Lohn ausverhandeln und die Unternehmen bieten letztlich das Gehalt oder abzüglich dem, was sie an Versicherungsprämie kalkulieren für wenn es schlecht läuft, ja, bieten die den jetzt als Gehalt. Und in der Zukunft müssen sie die Versicherungsprämie nicht mehr bieten, also nicht mehr mitkalkulieren, dann können sie mehr bieten. Dann steigen eben dementsprechend die Einkommen an der Spitze. Man könnte auch formulieren, wir haben relativ zu den USA eine moderate Einkommensungleichheit, weil wir auch den Leuten ganz an der Spitze vielleicht zusätzliche Einkommenssicherheit bieten oder im Vergleich zu anderen. Also das ist alles nicht
vielleicht
klar.
Heißt, wir wissen das gar nicht, ob diese Unterschiede zwischen USA und hier genau daran liegen.
Das ist schwierig. Okay. Das ist schwierig.
Naja, und vor allen Dingen ein anderer Punkt, den Moritz und Philipp machen, ist, wer ist denn so der typischerweise Gutverdienende? Ja, das ist wo auch dann hohe Abfindungen bezahlt werden. Das ist ja eine Funktion von, wie lange warst du im Unternehmen?
Also der Argument, wie gut hast du verhandelt? Aber dann bist du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, für gut vielleicht. Aber typischerweise ist ja ältere Arbeitnehmer mit langen Tenure auf Englisch, also mit langen Arbeitszeiten bei einem bestimmten Unternehmen. Und also das sind ja oftmals gar nicht sozusagen diese jungen Start-ups. Also warum will man das, vielleicht die Idee ist ja, warum will man das überhaupt machen? Oder warum wollen Brunnermeier, Moritz Schulerig, Stefan Kohle, warum wollen die das machen? Die Idee ist ja zu sagen, da gibt es jetzt hier diese Start-ups, die haben gute Ideen, aber viele dieser Ideen, weil die halt noch nicht am Markt getestet sind, die können auch noch mal schief gehen. So. Und dann ist halt, dann kommt da der Staat und baut da eben so zwei Hürden auf. Und übrigens eine Hürde, sagen ja auch Philipp und Moritz, muss man abbauen. Die eine Hürde ist eben die Bürokratie, ja, dass du eben möglicherweise vor Gericht gehst und das ausverhandeln und das, dass man das und dass es einen höheren Bürokratieaufwand gibt, um das.
Also Arbeitsschutzklagen und sowas.
Und solche Sachen, okay, und alle möglichen Dokumentationspflichten hast, warum du jetzt den nimmst und nicht den anderen und so. Alles Mögliche. Also das, glaube ich, ist jeder so ein bisschen bereit zu sagen, das ist vermutlich, da haben wir es übertrieben in Deutschland und das ist auch nicht gut für diese Technologieentwicklung, weil du willst schon schaffen, dass Leute den Mut haben, eben auch ein Risiko einzugehen mit einer Geschäftsidee, die möglicherweise nicht funktioniert und dass man dann nicht sozusagen noch ein Jahr oder zwei Jahre einen Rattenschwanz von Problemen hat, wenn man diese Idee dann downsizen muss und vielleicht sogar was anderes. Eigentlich, vielleicht hat der Unternehmer ja mehrere Ideen gehabt, ja, und zwei haben nicht funktioniert, drei haben aber funktioniert und dann soll er sich halt um diese drei guten kümmern müssen und nicht noch zwei Jahre um die Abwicklung dieser anderen Ideen.
Ich verstehe das noch nicht mal. Der Grund ist halt drei GmbHs. Die Arbeitsverträge werden mit jeweils der einzelnen GmbH geschlossen. 25.000 Euro sind eingezahlt und die GmbH geht pleite.
Damit ja, ist aber alleine, dass du dich solcher Tricks bedienen musst, ist, glaube ich, schon, das ist schon eine Friktion, die du vielleicht gar nicht haben willst, wenn es in Belgien so, nicht
hast. Du musst ja trotzdem als Geschäftsführer vor Gericht erscheinen,
nö,
und solche Sachen.
Nö, weil wenn die GmbH pleite ist, gegen wen soll ich denn klagen? Gegen eine nicht mehr existierende GmbH, da ist nichts zu holen. Da ist keine persönliche Haftung mehr. Also
Betrifft das überhaupt so viele Leute? Betrifft das so große Summen? Ist das überhaupt relevant?
Ja, ja, genau. Also das ist ja der Punkt. Wen betrifft es? Der betrifft es halt der Typische, der davon wirklich, also nennenswert davon betroffen ist. Also es ist ja einer diese Bürokratiegeschichte und dann sind es eben diese Abfindungen. Ja? So, und diese Abfindungssache, die betrifft halt hauptsächlich ältere Arbeitnehmer, denn sozusagen den 55-jährigen Ingenieur, der 20 Jahre beim guten deutschen Betrieb ist, der halt eine Menge Kohle macht. Ja? Ja. So, was ist denn jetzt aber, wenn der entlassen wird, zumindest in Arbeitslosigkeit entlassen wird und der kriegt keine Abfindung. Also entweder, also zumindest wenn das dann jetzt gemacht wird in bestehende Verträge, der hat ja dann einen Verlust und konnte das also nicht vorher sozusagen durch Gehaltsverhandlungen sich entschädigen lassen. Das betrifft zunächst mal die Renten- bzw. die Arbeitslosenversicherung. Also mit anderen Worten, die Kosten, wenn du das jetzt sozusagen abrupt machst, gibt es erstmal Kosten für die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung, wo du möglicherweise sogar Beiträge erhöhen musst, die auch gründungsschädlich sind. Also im allgemeinen Gleichgewicht kann das so nach hinten losgehen, dass die Effekte, die Nettoeffekte tatsächlich überhaupt nicht klar sind.
Aber warum denkt man sich dann überhaupt sowas aus?
Naja, weil man halt sehr partial analytisch hier, glaube ich, denkt. Also das ist schon ein Problem. Also,
was nicht heißt, dass es nicht Verbesserungsmöglichkeiten in dem System gibt. Gibt es unterschiedliche Dinge,
die diskutiert werden.
Genau. Die sagen halt, es gibt zwei Dimensionen. Man kann über schon von vornherein festgelegte Abfindungen nachdenken, damit man eben nicht noch Verluste hat, weil man sich groß streiten muss.
Genau, das sagen ja diese Gerichtskosten sparen.
Ja, ja. Wobei,
Abwicklungskosten.
Ja, also das, ich glaube, das ist richtig. Wobei natürlich auch da das Problem bleibt, ein Teil, also das, der Kündigungsschutz verfolgt zwei Zwecke. Einerseits den Zweck, den Moritz und Philipp sozusagen auf dem Schirm haben, nämlich zu sagen, ich kann nicht einfach die Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen, auf die Arbeitslosenversicherung, weil die Sachen laufen schlechter, als ich gedacht habe. Sondern die Kosten, sozusagen das Risiko, soll ich mal selber tragen. Aber die andere Dimension ist einfach eine Frage von Macht. Im Sinne von, ich will Kündigungen nach Nase verhindern.
Ja.
Ja, irgendwie du hast mir widersprochen und das finde ich doof. Ja, weil du hast gesagt, anders als vertraglich vereinbart, arbeitest du nicht nochmal zwischen 23 Uhr und 5 Uhr morgens zusätzlich, kostenlos. Und deshalb feuere ich dich. Also sozusagen, ne? Und das will halt auch der Kündigungsschutz verhindern. Und da kommst du nicht ganz drum rum. Eben die Frage von, ist die Kündigung irgendwie gerechtfertigt? Findet hier eine Kündigung statt, die...
Muss man die begründen können, sozusagen.
Die man, ne? Und wir haben eine Situation eigentlich, also der Kündigungsschutz in Deutschland ist relativ stark, aber er ist auch nicht unendlich stark. Er ist nicht so stark, wie wir Kündigungsschutz in Südeuropa haben. Der ist stärker als in Skandinavien. Er ist definitiv stärker als in den USA, aber er ist schwächer als in Südeuropa. Wenn ich jemanden loswerden möchte, dann werde ich den in Deutschland los. Ganz einfach deshalb, weil Gerichte in der Regel nie entscheiden, dass die Person wieder eingestellt werden muss. Tatsächlich.
Es gibt de facto dann den Vergleich.
Es gibt immer am Ende, ja. Es gibt immer am Ende irgendwie eine und da sind halt Kosten mit, da sind halt Kosten mit verbunden.
Wenn das jetzt zu eindimensional ist, ist das denn im Zusammenspiel mit den anderen neun Punkten für mehr Resilienz, ist es denn da sinnvoller oder sticht das schon in seiner...
Nö, ich glaube nicht, das wird die Argumente von Philipp oder die Gegenargumente von Philipp und Moritz, die bleiben. Ich will noch zwei andere Punkte machen, die beiden machen noch zwei andere Punkte, so ein bisschen allgemeiner. Der erste ist, was ja der Kündigungsschutz hauptsächlich verhindert, ist ja eben Entlassung in Arbeitslosigkeit. Und das ist aber nicht wirkt, oder der, das ist aber gar nicht... Es ist gar nicht so klar, dass das dasjenige ist, was du brauchst, um sozusagen eine wirklich flexible Wirtschaft zu bekommen. Was du wirklich haben willst, ist, dass die Leute von einem schlechten Job und einem unprofitiven Job mehr oder weniger übergangslos, manchmal gibt's halt so Restarbeitslosigkeit oder was weiß ich, aber oder man gibt auch Sucharbeitslosigkeit, weil man vielleicht besser suchen kann und sich besser orientieren kann. Aber am Ende des Tages willst du eigentlich haben, dass die Leute, also für Innovation und Fortschritt und so weiter und für Wachstum, so eigentlich haben, dass die Leute von einem schlechten, nicht mehr so profitablen Arbeitsplatz mehr oder weniger direkt in einen guten wechseln und eben gar nicht über die Arbeitslosigkeit mit den fiskalischen Problemen, weil die Allgemeinheit dafür zahlen muss und so weiter. Das willst du eigentlich haben. Und das ist auch, was wir empirisch wissen, zum Beispiel die USA sehr stark ist. Ja, die USA hat ungefähr doppelten monatliche Rate von Job zu Job wechseln, ja, als Deutschland. Das ist aber auch schon 50 Jahre lang so. Das ist jetzt keine Sache, wo man mit begründen kann, warum jetzt Deutschland in den letzten 5 Jahren vielleicht nicht so gut läuft wie in den USA. Also das willst du schon, aber der Wechsel erstmal in Arbeitslosigkeit, und das ist ein ziemlich überzeugendes Argument, finde ich, bringt die erstmal für Wachstum und Innovation nichts. Und der zweite Punkt, den die machen, ist, dass Arbeitsmärkte sind eben so strukturiert, sind eben keine normalen wettbewerblichen Märkte wie so Kartoffelmärkte. Das heißt, die sind schon per se, haben die, sagen wir mal, Charakteristika, die sie ineffizient machen. Eine davon ist eben genau, dass typischerweise, wenn Private verhandeln, überlegen sie nicht, es wird im Grunde zu viel entlassen, weil die eben nicht die Kosten auf die Gesellschaft, zum Beispiel fiskalische Kosten, mit berücksichtigen müssen. Ja, das heißt, tendenziell hast du eine Überentlassung am Arbeitsmarkt. Und wenn du das jetzt sozusagen mit dem Kündigungsschutz aufweichend noch mehr Leute entlässt, es einfacher machst, trägst du die Ineffizienz eigentlich noch sozusagen in die falsche Richtung. Ja.
Und was man eigentlich machen müsste, ist auch, also was wieder Moritz und Philipp vorschlagen, in den USA hast du sowas wie so Experience Rating. Das heißt, du zahlst als Unternehmen einen höheren Beitrag zur Arbeitslosenversicherung, wenn du viel entlassen hast in der Vergangenheit. Das heißt, wenn du viel solche Kosten verursachst, für Arbeitslose musst du auch mehr Beiträge zahlen. Das ist so eine Art, diese Kosten zu internalisieren.
Endlich keine Arbeitslosenversicherungsbeiträge mehr im öffentlichen Dienst.
Genau, ich überlege gerade, was passieren würde, wenn man das alles hier so vorschlagen würde. Also das wäre doch, das, das ist doch noch nicht mal diskutierbar in Deutschland, weil das ist doch ein so großer kultureller Unterschied zwischen den USA und hier.
Wie geht es in den USA denn mit Neugründungen? Welchen Beitrag zahlen die denn eigentlich?
Da wird es einen Einstiegsbeitrag geben und dann der erhöht sich entsprechend, wenn du viel feuerst.
Aber das ist halt wie bei der Autoversicherung, wenn du mit 18 anfängst, dann zahlst du extrem hohe Beiträge. Und deshalb würde ich immer denken, das ist eigentlich Markteintritts.
Ja.
Also die deutsche Situation ist eigentlich markteintrittsfreundlich, weil alle zahlen gleich viel.
Das stimmt, ja. Im Prinzip schon. Wobei, das kannst du ja so machen. Du kannst ja sagen, wir fangen erstmal niedrig an und bauen dann auf.
Ja, ja.
Ich glaube, so funktioniert es.
Das heißt, wir diskutieren schon wieder was eigentlich ganz gut funktioniert.
Nö, aber das kann man schon ändern. Das ist schon denkbar. Das Problem ist nur, die Beiträge sind Arbeitgeber- und arbeitnehmerseitig, aber auch das kann ja durchaus sinnvoll sein, dass ich mir zweimal überlege, zu einem Betrieb zu gehen, der ständig seine Leute in der Arbeitslosigkeit entlässt.
Genau.
Du hast eben angesprochen, den einen Job kündigen, um in den nächsthöheren oder nächstqualifizierteren Job zu gehen. Du hast noch ein Paper mitgebracht, tatsächlich über diese Jobladder. Und die funktioniert nicht, hast du im Vorgespräch gesagt.
Ja, also das ist ein Paper von Alkette Baxi und Daniele Caratelli, The Long-Term Decline of the US Job Ladder. Also was ist Job Ladder? Muss man vielleicht jetzt mal dazu erklären. Ach, Christian, du erklärst, was Job Ladder ist.
Ja, Job Ladder ist, dass du befördert wirst.
Karriereleiter.
Im einfachsten Fall. Einfach, ganz einfach aus. Ja, innerbetrieblich oder eben durch Wechsel zwischen.
Genau, und das ist, glaube ich, Kennzeichen dieser Jobladder-Modelle ist, dass du hast einen Job und dann kriegst du immer mal wieder ein Angebot und das Angebot kann dann höher sein, als dann, wenn es dann höher ist, dann überlegst du dir, also da kann auch noch andere Gründe, warum du bei deinem, genau, und dann überlegt sich dein Arbeitgeber, matche ich das Angebot oder nicht und dann wechselst du halt oder so, genau, und so gehst du dann höher und dann gibt es so zufällige Zerstörungsschocks, wo du dann halt in die Arbeitslosigkeit gehst und wieder von vorne anfangen musst.
Ja. Wobei man dazu sagen muss, das ist Theorie, die getrieben ist vom Arbeitsmarkt für Akademiker, also für Professoren, die nur leider den tatsächlichen Arbeitsmarkt für die meisten Leute überhaupt nicht gut beschreibt, meiner Meinung nach. Weil tatsächlich die Leute in der Regel dafür bezahlt werden, was sie tatsächlich tun. Und wenn du für die meisten Leute gilt, wenn du zu deinem Arbeitgeber gehst und sagst, ich habe hier ein anderes Angebot, das ist wesentlich besser bezahlt, dann sagt er, dann geh doch bitte.
Das heißt, wir nennen die Sendung Mythos Karriereleiter.
Was? Könnte sein. Also vielleicht bin ich da besonders skeptisch, aber jedenfalls die Sachen, die der Moritz Kuhn und ich uns mit deutschen Daten angeguckt haben, die zeigen sehr klar, Leute werden hauptsächlich für das bezahlt. Es gibt noch so einen residualen Teil, aber die werden hauptsächlich für das bezahlt, was sie tatsächlich tun. Diese typischen Jobladder-Modelle, also das ist so, was es gibt wie eine Jobladder, dass sich von...
Ja, darum geht's ja.
Naja, warte. Das
ist ein empirisches Papier.
Genau, aber weil du hast gerade die Modelle beschrieben.
Ja, ja, klar.
Die Modelle sind eben eine gute Beschreibung vom akademischen Arbeitsmarkt für Professoren, wo du zu deinem Rektor hingehst und sagst, Notre Dame hat mir jetzt ein gutes Angebot gemacht. Was denkst du denn darüber? Und dann sagt er, ja, du musst ja auch umziehen, es kostet sich was. Ich biete dir mal 3/4 des Gehaltsunterschiedes. Und dann sagst du, ja, da bleibe ich.
Ich frage mich jetzt gerade, was tun denn Professoren tatsächlich? Also wofür werden die denn eigentlich bezahlt?
So wichtige Sachen wie Wissenschaftskommunikation machen, wie heute Abend in der Freizeit.
Nein, aber das ist ja ein empirisches Papier. Also die benutzen schon auch ein Modell, um die Daten einzuordnen, aber eigentlich ist es ein empirisches Papier. Und die sagen halt, dass die Wahrscheinlichkeit, also eins der Ergebnisse ist, dass Arbeiter nur halb so eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, ein besseres Lohnangebot zu bekommen, heute, von außen als 1980. Ja? Und sagen, das mechanisch bedeutet das, dass du ungefähr so, naja, so 2/3 Prozentpunkt pro Jahr Reallohnwachstum weniger hast als heute oder sozusagen über die Kumulation sozusagen dieser Effekte in den letzten paar Dekaden.
Das heißt, deine Chancen verringern sich.
Deine Chancen verringern sich. So, und jetzt ist die Frage, woher kommt das? Da gibt es verschiedene, kann sein, dass einfach weniger Arbeit nachgefragt wird. Das ist nicht der Fall. Kann es sein, dass irgendwie das Matching nicht so gut funktioniert? Also mit anderen Worten, ich finde nicht so gute Jobs so einfach, die irgendwie zu mir passen, ja, und ich deshalb ein besseres Angebot bekomme. Das ist erstens unplausibel, weil wir haben ja inzwischen diese ganzen Monster.com und das ist ja alles.
Also eigentlich müsste es besser funktionieren als in den 1980er Jahren.
Im Grunde müsste es, und das tut es auch. Also ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, wird bestätigen, dass Jobmatching eigentlich besser funktioniert. Also das kann's auch nicht sein. Und was die eben, die finden zwei Dinge, also rein empirisch, tatsächlich, dass wir eine stärkere Arbeitgeberkonzentration haben, das also Monopson macht auf dem Arbeitsmarkt, dass sie eben diese Löhne einfach nicht zahlen müssen. Und das andere ist tatsächlich, das war mir auch gar nicht so klar, dass es wohl im amerikanischen Arbeitsmarkt zumindest diese verstärkte Verwendung von diesen Non-Compete Agreements gibt. Also mit anderen Worten, du darfst, also wenn du eingestellt wirst und dann deinen Job verlierst oder du darfst gar nicht wechseln für so und so viele Jahre in der gleichen Branche oder so. Ja, das muss, ich vermute mal, dass das ab einem bestimmten Qualifikationssegment hauptsächlich eine Rolle spielt, aber die werden wohl deutlich stärker benutzt und die zeigen halt, dass diese Jobleiter besonders schwach oder besonders stark sich abgeflacht hat in Sektoren und Berufen, wo eben diese Art von Abmachung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besonders zugenommen haben. Und ich meine, das ist natürlich auch wieder sowas, weil wir vorhin über Agilität von Wirtschaft gesprochen haben. Wenn Arbeitgeber eben nicht wechseln können oder nicht so, denn diese Wechsel nicht stattfinden zwischen Arbeitgebern, das ist halt so eine, ja, das ist eben Sand im Getriebe auch für Wachstum.
Gucken die sich auch regionale Mobilität an?
Ich meine ja.
Weil, also da wissen wir auch schon seit langem, dass die fällt in den USA, die fällt in den meisten entwickelten Ländern.
Stimmt, aber das ist es nicht. Also es ist kein Lock-in-Effekt oder sowas. Das schließen sie auch aus. Also es liegt nicht an so...
Echt, die regionale Mobilität in den USA sinkt.
Ja, ja.
Sinkt,
ja, okay. Ja.
Also sie ist
aber das war doch immer eins der größten...
Die regionale ist höher noch als in Europa, aber sie ist gesunken.
Und sie ist gesunken bis so Mitte 2000 und dann hat sie sich leicht erholt, aber nicht mehr auf das alte Niveau. Das stimmt.
Wie kommt das?
Ja, der amerikanische Arbeitsmarkt und die amerikanische Gesellschaft ist immer noch agiler und hat mehr Turnover sozusagen als Europa, aber sie ist vom alten Niveau stark gesunken.
Gut, es gibt natürlich auch die Dimension des, zumindest die etwas makroökonomischeren Gründe für Mobilität sich insofern abschwächen, als auch in den USA die besonders erfolgreichen, viele jedenfalls der besonders wirtschaftlich erfolgreichen Regionen, gleichzeitig keine Wohnungen bauen. Und da gibt es auch diese Themen natürlich, dass da Wachstum entgeht, weil dann steigen zwar die nominalen Löhne, weil du vielleicht gute Produkte anbietest, die eine hohe Nachfrage haben und so weiter, aber das geht alles nur
in die Miete,
beziehungsweise Landpreise.
Ja.
Und dann ziehen die Leute nicht mehr dahin, weil es sich einfach nicht lohnt.
Das war der eine Sand im Getriebe. Der andere Sand im Getriebe am Arbeitsmarkt war, du hast es genannt, Cost-Shocks.
Nö, das ist sogar umgekehrt. Also es hat uns ein Hörer tatsächlich geschickt.
Ja.
Ein junger Ökonom, der gerade seinen PhD fertig hat. Jannik Reichling von Bocconi. Der hat es gerade in Bocconi fertig gemacht. Der hat sich sozusagen unsere letzte Sendung angehört und hat ein Papier geschrieben oder mit einem Thema, das so ein bisschen relevant ist zu dem, was wir letztes Mal schon besprochen haben, was auch sehr, sagen wir, sehr aktuell ist. Und er schaut sich eben an, was passiert. Was sind sozusagen die Arbeitsmarktkonsequenzen von Leuten, die eben einen großen Schock zu ihren Lebenshaltungskosten bekommen?
In seinem
speziellen Fall geht es tatsächlich um Energiepreiserhöhungen. Das nutzt er eben aus, weil es da eben so regionale Variationen in Deutschland gibt, weil da, je nachdem, wo du wohnst.
Es ist möglich, sich anzugucken, welche Auswirkungen ein Energiepreisschock auf meine Arbeitsplatzmobilität hat.
Ja, er mergt da zwei Datensätze.
Wow.
In der Tat.
Die Idee wäre ich noch nicht mal. Ja, gut, genau. Ist auch nicht mein Job.
Und was er eben feststellt, ist, dass die Leute sich in dem Sinne tatsächlich selbst versichern. Ja, eben in dem Sinne, dass sie tatsächlich, und das spricht sozusagen ein bisschen gegen deine Theorie, dass das nicht verhandelt wird. Es scheint wohl zu sein, dass die Leute tatsächlich dann zu ihrem Arbeitnehmer gehen. Es gibt.
Nee, er sagt ja, die Leute wechseln den Arbeitgeber.
Nee. Es gibt auch selbst für Jobstayers.
Job-to-Job-Mobility is a key mechanism.
Ja, einer der Key Mechanism, aber das ist nur ein Drittel. Zwei Drittel ist tatsächlich, das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Aber er sagt, auch die Jobstayers verhandeln eine Lohnerhöhung raus, um das partiell auszugleichen. Und dann gibt's Leute, die tatsächlich deswegen den Arbeitgeber wechseln, um sie nehmen halt einen Job an, der vielleicht und das
besser bezahlt ist oder näher dran.
Ja.
Nee, besser bezahlt ist oder näher dran, aber natürlich andere Nachteile hat, sonst hätten sie den vorher schon vermutlich genommen. Ja, mit anderen Worten, die Leute versichern sich sozusagen auf der pekuniären Seite, also auf der monetären Seite, partiell, das ist auch nicht, wird nicht komplett ausgeglichen, aber partiell, indem sie eben, wie gesagt, höhere Löhne entweder von ihrem gegenwärtigen Arbeitgeber verlangen oder eben zum Arbeitgeber gehen, der das zu zahlen bereit ist. Aber natürlich, die hatten vermutlich Gründe, warum sie bei dem Arbeitgeber waren.
Faulheit im Zweifelsfall, ja, oder?
Also nö, vielleicht
war halt komfortabel genug, um nicht zu gucken, wie es nebenan ist.
Komfortabel genug. Und aber sozusagen die nicht-pekuniären, die nicht, sagen wir mal, die Leute tun das, indem sie eben nicht-pekuniäre Vorteile opfern. Also das machen sie natürlich mit Kosten. Ja? Also mit anderen Worten, du kannst dich gegen so einen Schock natürlich zwar versichern, aber eben nicht so perfekt, dass es dir am Ende genauso gut geht wie vorher. Ja? Das fand ich ganz interessant. Ja? Also es gibt, das würde eben tatsächlich auch ein bisschen dafür sprechen, dass man, um jetzt zu unserem Eingangsthema zurückzukommen, dass man vielleicht diesen politischen Aktivismus bei solchen Energiekosten-Schocks nicht sofort immer gleich zieht.
Also ein bisschen mehr Vertrauen vielleicht auch in die Bürgerschaft haben. Also
ziehe ich jetzt meinen liberalen Hut auf. Es ist auch eine Staatsauffassung mit einem mündigen Bürger, ja, der sich auch zum Teil selber...
An den glaube ich ja nicht, sonst hätten wir keine Werbung.
Da kommt jetzt der Link.
Ich meine ja
Der Link geht durch.
Kommunist kommt wieder durch.
Genau.
Wie kommen wir von da jetzt auf die Eurobond-Geschichte, über die wir reden wollten?
Ist relativ klar. Es ist halt, alle haben gleich viel Krypto oder so, ne? Das war Krypto-Kommunist.
Genau. Aber ich frage nochmal, weil ich keine bessere Überleitung finde. Wie kommen wir denn jetzt zu den Eurobonds?
Ja, da geht es ja auch um Versicherungen zwischen Ländern.
Genau. Da geht es um Versicherungen zwischen Ländern.
Erklär.
Ja, also wenn ein Land in der Eurozone besonders schlimm von irgendwelchen makroökonomischen Umständen, Schocks getroffen ist.
Oder das Füllhorn besonders weit offen hatte.
Nein, also sozusagen die Idee ist schon, glaube ich, eher positiver gedacht.
Dass, also nicht, wir stecken Italien ein paar Groschen zu, damit es denen was besser geht. Sondern,
ja, sondern die Idee ist halt, du kriegst natürlich, wenn jetzt es in irgendeinem Land, meinetwegen Italien oder Frankreich, da geht es jetzt besonders schlecht und dann fangen die Leute an, sich Sorgen zu machen über die Solvenz des Landes, die Zinsen steigen und das kann so eine Abwärtsspirale produzieren, eine fiskalische Abwärtsspirale produzieren. Und wenn jetzt diejenigen, die französische Staatsanleihen kaufen, schon vorher darüber nachdenken, dass es dieses zusätzliche Risiko gibt, dann verlangen sie einen höheren Zins von vornherein. Also gar nicht, wenn es die konkrete Gefahr gibt, sondern die abstrakte Gefahr von solchen Abwärtsspiralen kann dann für alle höhere Zinsen produzieren. Das ist die eine Dimension. Die andere Dimension ist, für kleinere Länder ist der Markt für ihre Staatsanleihen nicht so liquide. Und dafür will ich natürlich eine Kompensation haben als Anleger.
Ach so, weil ich sie nicht so einfach wieder verkaufen kann.
Okay, genau. Ja. Dafür will ich eine Kompensation haben. Und deshalb ist die Idee sowohl für diesen Versicherungsaspekt als auch für diese Frage von Liquidität, das könnte man doch auf europäischer Ebene vielleicht geschickt nutzen, indem man einen großen europäischen Staatsschuldenmarkt schafft mit europäischen Staatsschulden. Was eben ja nicht nur einfach der Durchschnitt wäre an Zinskosten, sondern die Hoffnung wäre, man hätte dann niedrigere Zinskosten. Aber das Problem ist genau das, was du eingangs gesagt hast. Was ist denn, wenn das Problem gar nicht ist, dass das Land einfach Pech hatte, sondern
über seine Verhältnisse gelebt hat.
Richtig, sich gedacht hat, lass die anderen mal Rentenreform machen, wir nicht.
Aber ließe sich das nicht in so einen Bond irgendwie einschreiben? Also dass man sagt, dieses Geld gilt nur...
Es gibt ja unterschiedliche Vorschläge. Also es gibt ja eine aktuelle Diskussion hier. Der eine kommt von einem französischen Ökonomen, Olivier Blanchard, also der arbeitet in den USA, aber ursprünglich aus Frankreich. Und einem anderen, den ich noch nicht kannte, Angel Ubide, glaube ich, die haben eben bestimmt, also now is the time for Eurobonds, a specific proposal. Und deren Ausgangspunkt ist tatsächlich eher dieser Liquiditätspunkt. Die sagen jetzt halt im Moment mal, der Trump macht so viel Unsinn in den USA, dass möglicherweise die Sparer der Welt langsam Zweifel bekommen am amerikanischen Kapitalmarkt und an dessen Liquidität, an dessen Rechtssicherheit, bla bla bla. Was wegen ja immer, das haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen in der Sendung, dieses exorbitante Privileg der USA eben begründet hat. So, jetzt kommt da der Trump, der macht nur Unsinn und jetzt wissen die Anleger der Welt nicht, wohin mit ihrem Geld. Und da sagt halt der Blanchard, da könnte doch jetzt Europa profitieren, die wollen halt irgendwo hin. Und aber denen kannst du nicht zumuten, dass die jetzt ein Portfolio von luxemburgischen, französischen, spanischen und so weiter Staatsanleihen kaufen. Der deutsche Bundmarkt, der ist zwar der größte, aber der ist vom Volumen her, glaube ich, auch mindestens zehnfach kleiner als der amerikanische. Also das reicht halt nicht. Also so viel Schulden kann Deutschland gar nicht aufnehmen. So viel Drohnen können wir gar nicht.
Ich wollte gerade sagen, aufnehmen können wir, aber wir wissen nicht, wofür wir das Geld ausgeben sollen.
Also so viel Drohnen können wir gar nicht wollen. Ja, so nach dem Motto. Also anyway. Und dann sagt er, dann sollen halt die Europäer das machen. Und die Idee wäre halt das Folgende zu sagen, wir bauen, also wie machen die das jetzt genau? Und das soll halt so, die nennen es so blaue und rote europäische Staatsanleihen geben. Und die Idee ist halt zu sagen, es gibt sozusagen das sogenannte Senior Bond Europas, der zuerst bedient wird. Und die Idee ist, dass eben, und mit diesen Senior Bonds könnte man zum Beispiel nationale Bonds dann aufkaufen, also zum Beispiel nationale Schulden ersetzen, und zwar sozusagen es geht hier wirklich um Bestandsgrößen, nicht nur so, wir machen das über die Zeit, sondern da wird dann halt einmal am Anfang sollen mit diesen europäischen Bonds dann nationale Bonds im Grunde abgelöst werden.
Wie anders ist das als das alte Synthetic SB
genau, also
Proposal?
Weil der Moral Hazard dann ist ein anderer, weil dann soll ja effektiv die Zinsen, die wollen ja effektiv diese Liquiditätsgeschichte ausmachen, sodass der Durchschnittszins für die europäischen Staaten weiter sozusagen sinkt und die nationale Verschuldung wird dann eben erstmal geringer werden. Und also du hast schon das, was du angesprochen hast, das Moral Hazard Problem geht bei denen eben nicht weg. Während bei dem ESBIs ist es eigentlich nicht da, weil da behalten die Nationalstaaten ihre alten Zinsen. Also das ist von der Konstruktion her schon, also ihre Zinsen. Und wenn ein Land eben nicht besonders klug agiert mit seinen Staatsfinanzen, dann behält es in den ESBIs, behält es den hohen Zinssatz. Und das ist eben, glaube ich, der Hauptunterschied, wo auch die Debatte drüber geht. Also mit anderen Worten, glauben wir, dass dieses Moral Hazard ein Problem ist? Und ich würde sagen, ja. Also die Kritiker wie Hanno Lustig zum Beispiel hat das schwer kritisiert, weil du dann, also die Idee ist dann halt, dass sozusagen, was macht diese Senior Bonds so sicher? Die Idee ist, dass zum Beispiel Nationalstaaten sagen, wir finanzieren zumindest die Zinslasten daraus. Wir widmen zum Beispiel so und so viel Prozent unserer Mehrwertsteuereinnahmen benutzen wir, um das zu garantieren, diese Zinszahlen, ja, Zinszahlung. Und jetzt sagt der Hanno natürlich, jetzt glaubt ihr wirklich, ja, dass wenn es irgendeine Krise gibt, dass dann Frankreich sagen wird, ja, ich händige mal dem nach EU meine Mehrwertsteuereinnahme, um diese Senior-Bonds zurückzuzahlen, das ist ja politisch. Beziehungsweise glaubt ihr wirklich, dass Frankreich oder Italien oder wo auch immer dann Probleme hat?
Nicht mal Deutschland würde das machen.
Oder auch Deutschland nicht rückverhandeln würde mit der EU und sozusagen dann einen massiven politischen Druck ausüben würde. Und so ein Vorspiel von dem haben wir übrigens ja gesehen, als es um die Ukraine, um diese Ukraine-Geschichte ging. Da haben sich ja insbesondere, sagen wir mal, Staaten auch dagegen gewehrt, die fiskalisch nicht so gut dastehen. Ja, Belgien zum Beispiel. Die haben auch noch andere Gründe wegen des Zahlungssystems und so weiter. Also, du kriegst dieses Erpressungspotenzial, auch dieses politökonomische Erpressungspotenzial und diesen moralischen Hazard nicht wirklich weg.
Dieser Senior Bond, der klingt mir ein bisschen so wie dieses Ding, was uns 2008 mal um die Ohren geflogen ist. Gab es einen wunderbaren Film, The Big Short, habt ihr wahrscheinlich gesehen auch, wo sie halt auch einfach mal gut bewertete Kredite mit schlecht bewerteten Krediten in einen Topf geworfen haben, dann war das im Durchschnitt immer noch recht gut bewertet und konnte teuer verkauft werden oder teurer verkauft werden, als es eigentlich wert war. Da, ist das so ein Konstrukt letztlich?
Es ist noch ein schlimmeres Konstrukt.
Oh Gott.
Es ist eigentlich noch schlimmer, weil du da tatsächlich die
die bei diesem, du meinst die Mortgage-Backed Securities, die da
Mortgage-Backed Securities, das war's.
Da hast du den Einzel, das ist tatsächlich das Restrisiko dann von diesen SBs, wo die Einzelländer ihre individuellen Zinsraten, die sie eben bekommen, weil sie unterschiedliche Kreditwürdigkeiten haben, erhalten werden. Das war ja auch bei den Hypothekenzinsen so. Ja? Das war ja da, das sozusagen das Poolen hat dann erstmal später stattgefunden. Hier soll es ja tatsächlich darum gehen, die Zinsen für alle zu senken. Und insbesondere eben für Länder, die ihre Zinsen sonst nicht senken können.
Also für Frankreich.
Für Frankreich oder Italien, genau.
Man könnte dem Olivier unterstellen, es sei ein bisschen pro domo.
Könnte man diesen Moral Hazard, ließe sich das irgendwie...
Nein, das kriegst du nicht weg. Das ist ein Fundamentalproblem.
Okay.
Doch, also du kriegst es halt weg, indem du eine sehr substanzielle europäische Armee hast, den Bundesstaaten gut, ihre klar. eigene Armee wegnimmst klar. und im Zweifelsfall sagst, ihr zahlt. Das ist für Europa ausgeschlossen. Die USA haben das einmal durchexerziert. Ja.
Mit welchem Ergebnis?
Ja, das war halt der amerikanische Bürgerkrieg.
Ach so. Immerhin war danach die Sklaverei weg.
Ja.
Auf eine Art.
Ich meine, das sehen wir, haben wir jetzt ja letztens dann nochmal gesehen. Es ist halt schon klar, dass die Nationalgarde im Zweifelsfalle halt unter Federal Control gestellt wird.
Wir haben noch ein Paper mit Bonds und zwar...
Und auch noch von Hanno Lustig, noch eins
auch noch von Hanno Lustig. Da geht es um Krieg, also Krieg und Bonds. Ja. Kriegsfinanzierung durch Bonds oder Auswirkungen von Krieg auf Bonds?
Nein, tatsächlich geht es darum, zu schauen. Die gucken sich hauptsächlich britische, also aus dem United Kingdom und USA an. Erstens, weil die durchaus einige Kriege geführt haben, so in ihrer Geschichte. Zweitens aber auch... Weil die halt lange Daten haben, lange Daten, aber das ist wirklich ein rein empirisch, sondern historisches Papier. Und die gucken einfach sich mal an, ist es denn eigentlich so, dass Staatsanleihen tatsächlich immer irgendwie sicher sind oder eine positive, aber jetzt nicht zu hohe Rendite, aber stabile Rendite.
Die Idee ist ja immer, Staaten sterben nie. Daher werden sie ja immer ihre Schulden bezahlen, wenn du ihnen Geld geliehen hast.
War 1917, als die deutsche Reichsstaatsanleihen gekauft, war eine super Idee. Die waren ja auch goldgedeckt sogar.
Und ich meine, und die machen vielleicht zwei Punkte. Das eine ist, so da im Durchschnitt stimmt das schon. Du kriegst ganz gute, positive, reale Renditen. Aber eben es gibt sozusagen zwei Krisentypen. Übrigens auch in Finanzkrisen. In Finanzkrisen sind Staatsanleihen, ist gut, wenn du Staatsanleihen hältst durch Finanzkrisen. Dann kriegst du ganz gute, positive, reale Renditen. Die aber, wenn du in Kriegszeiten und auch in Pandemiezeiten, die gucken sich aber hauptsächlich Kriegszeiten im Papier an, kriegst du zum Teil negative reale Renditen. Und die Gründe sind einfach schon relativ lange bekannt, nämlich Inflation. Das heißt, Staaten werden irgendwann...
Die Krieg führen, drucken Geld.
Drucken Geld, beziehungsweise werden danach, zumindest für eine Weile, zu inflationieren. Der andere Punkt ist sogenannte finanzielle Repression. Also mit anderen Worten, da werden Regulierungen eben eingeführt, die es erlauben, dass du nicht so hohe Zinsen zahlen musst. Und also mit anderen Worten, Staatsanleihen sind erstens gar nicht mal so sicher, wenn in Amerika würde man sagen, the shit hits the fan.
Würde das jetzt schon gelten? Also ich meine, die USA nageln sich ja gerade im Iran selbst ans Kreuz. Habe ich zumindest so ein bisschen den Eindruck. Ist das schon eine solche Krise, die das Zeug dazu hat, dass die Staatsanleihen...
Müsste ich jetzt gucken, was die Realzinsen zurzeit gerade machen. Das ist jetzt noch ein bisschen früh.
Ja.
Aber die Inflation steigt, sagen wir mal so. Ja. Und jetzt kommt es drauf an, wie schnell wir da dann doch rauskommen. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass Trump so gelangweilt ist von dem Ding, dass er halt irgendeinen Deal machen wird. Und dass das dann am Ende noch ganz glimpflich abläuft. Aber ja, wir sind in so einer ganz komischen... prekären Situation, wo vielleicht meine Einschätzung, dass die Durchschnittserwartung, dass wir da jetzt relativ schnell rauskommen, weil Trump was anderes machen will, vielleicht sogar richtig ist, aber dass das so ein Pulverfass ist, dass es auch ganz richtig schief gehen kann und eine absolute Katastrophe daraus kommt, das ist halt so.
Im ökonomischen Sinne für die USA oder meinst du sogar global?
Global, okay. Das kann auch zum dritten Weltkrieg führen, ehrlich gesagt. Also,
was würden dann die Staatsanleihen machen? Ich weiß, es ist zynisch, aber was würden die Staatsanleihen machen, alle möglichen Staatsanleihen, wenn das Ding tatsächlich explodiert?
Naja, das ist laut Lustig, werden dann negative reale Renditen.
Ich überlege gerade, was das für meine Rente bedeutet.
Und wie viel Staatsanleihen du hältst.
Dies, also die, du bist ja gar nicht in dieser ist ja Grundabsicherung. Ist
eine Basisrente. Hat der Kanzler mir ja gerade erst erklärt.
Nein, das hat aber auch noch einen anderen, die machen auch noch einen anderen Punkt, weil also
Basisrente, Grundabsicherung, Grundsicherung ist alles das Gleiche.
Eins, da geht es ja auch nur darum, sich gegen die Basis abzusichern.
Die machen auch noch einen anderen Punkt, nämlich. Es gab ja auch übrigens interessanterweise wieder von Blanchard vor ein paar Jahren mal das Argument, ach, guck mal, die Staatsanleihen, die Zinsen, die Realzinsen, die die Staaten zu zahlen haben, sind deutlich kleiner als die Wachstumsraten, die Staaten typischerweise erfahren. Also mit anderen Worten, wenn man jetzt mal so grob gesagt, die Steuereinnahmen wachsen ungefähr mit der realen Wachstumsrate, weil letztlich ist, was ist die Basis, die breiteste Basis von Steuereinnahmen, das ist halt irgendwie das Bruttoinlandsprodukt. Ja, also wenn das mit 3% wächst und die Realzinsen nur 2%, dann hast du sowas wie ein Free Lunch. Ne? Weil dann kannst du dich verschulden, ohne dass du es jemals im Grunde genommen, du musst natürlich jede einzelne Staatsanleihe zurückzahlen, aber du kannst dich sozusagen, du hast einen größeren fiskalischen Spielraum. Das war übrigens auch ein Argument von Blanchard. Und Lustig sagt jetzt, ja, das liegt aber, wenn du genau guckst für die USA, eben daran, dass wir in dem Sample, das sich Blanchard anguckt, eben relativ viele Kriege haben. Und das ist genau der Punkt, wo die Realzinsen relativ niedrig sind. Ja? Wenn du die Kriege rausnimmst, ist es gar nicht mehr klar, dass diese Ungleichheit überhaupt noch gilt. Das heißt also, wenn du zumindest auf längere Friedenszeiten hoffst, ist es gar nicht klar, dass du diesen Free Lunch auf Staatsseite überhaupt machen kannst.
Das wäre ja ein Anreiz dann aber auch für Staaten,
mehr Kriege
zu führen.
Ja. Naja, weiß ich nicht. Ich meine, ich hoffe noch, dass wir das nicht tun, nur damit sich die fiskale Situation verbessert.
Der Punkt ist natürlich, selbst wenn wir das jetzt mal ernsthaft durchdenken, würdest du natürlich im Schnitt höhere Renditen dann in den Friedenszeiten erwarten. Also willst halt, weil du es ja nicht vorher weißt. Wenn du es vorher weißt, dann leistest du dem Staat kein Geld. Wenn du weißt, der enteignet dich.
Ja.
Ja,
aber das tut er halt immer wieder.
Das tut er halt immer wieder. Aber
und offensichtlich sind dann die Leute relativ kurzes Gedächtnis, was das angeht.
Hat dir jemand Argentinien gesagt? Obwohl, das ist nochmal ein Sonderfall. Die führen ja noch nicht mal Krieg. Ja,
guck mal, aber das ist doch genau das Beispiel. Ich bin immer erstaunt, wie viele Leute Argentinien immer wieder Geld geben.
Ja, ist irre, oder?
Ne? Also das ist doch, also was wir genau aus dieser Sovereign Default-Literatur wissen, ist ja eigentlich, dass es erstaunlich ist, wie kurzfristig das Gedächtnis der Märkte oder der Anleger in dem Fall immer wieder ist und welche Staaten nach Staatsbankrotten relativ schnell und viel schneller, als man von ökonomischer Seite eigentlich erwarten würde, wieder Geld kriegen. Also das ist, ich glaube, das kann man fast nur psychologisch erklären, aber so richtig, ich finde es immer wieder erstaunlich.
In den Kursen ist viel Fantasie. Ja.
Also ja, Anleger scheinen da sehr nachgiebig zu sein, oder?
Die Zukunft ist immer anders als die Vergangenheit.
Genau, das ist halt, du kannst dir halt immer diese This Time is Different Stories erzählen, ne?
Und dann ging es uns irgendwie noch um Butter.
Was war denn nochmal mit der Butter?
Naja, das ist Papier von Drebisch aus Johannes Marzian und Christoph Drebisch, Kollegen vom Kieler Institut. Also ein ähnlich wirtschaftshistorisches, empirisches Papier. Es gibt ja diese Kanonendiskussion.
Ja, wir brauchen Kanonen statt Butter.
Kanonen statt Butter gibt es da so ein Trade-off.
Anton Hinkel gesagt.
Gibt es da so ein Trade-off. Also in anderen Worten, wenn du entweder in Friedenszeiten Aufrüstung machen musst oder du hast einen Krieg, ist es eigentlich so, also was passiert empirisch eigentlich, fahren Staaten tatsächlich ihre Sozialausgaben zurück oder ihre Staatsausgaben. Und empirisch passiert das absolut nicht, sagen die. Jedenfalls. Und insbesondere eben auch nicht bei so Aufrüstungen in Friedenszeiten, also das, was wir jetzt gerade machen. Und wir sehen das ja auch, wir fahren unsere Sozialausgaben eigentlich nicht zurück.
Zumindest nicht für die Aufrüstung, sondern die finanzieren wir von
Schulden. Nee, es Schulden, geht halt über Schulden. Und das heißt...
Aber die Schuld, die ich heute aufnehme, um aufzurüsten, die muss ich irgendwann zurückzahlen. Genau. Das funktioniert natürlich gut, wenn ich schön Wachstum habe, auch in der Zukunft, dann kann ich dann inflationiere ich die irgendwie weg.
Steuererhöhung.
Bitte? Steuererhöhung.
Passiert immer durch Steuererhöhung. Du kriegst lange nach diesen Aufrüstungsphasen, die zu zeigen, die eigentliche Schuldenaufnahme geht, wenn der Kriegsfall vorbei ist, wieder zurück. Ja. Oder wenn der Spannungsfall vorbei ist, auch wieder zurück. Aber du siehst noch 10, 15 Jahre danach höhere Steuern.
Übrigens interessanterweise häufig Mehrwertsteuer. Genau. Mehrwertsteuererhöhung.
Und die sind im Grunde genommen ja permanent. Also die gehen ja auch nicht mehr zurück.
Ja, Länder, die mehr Kriegsrisiken haben, höheren Militärhaushalt finanzieren müssen, sozusagen die herausragenden Fälle sind Südkorea und Israel.
Und möglicherweise Deutschland. Ich meine, darüber reden wir am Ende des Tages.
Ja, aber sozusagen, wenn du jetzt in den Rückspiegel guckst, ja, Südkorea und Israel haben sehr hohe Mehrwertsteuern. Und die Mehrwertsteuer hat halt den schönen Vorteil, dass du die Rentner in die Finanzierung des ganzen Spaß bekommst, ohne dass du sagst, ich kriege die Rentner in die Finanzierung des ganzen Spaß.
Aber auch das ist doch dann wieder unredlich, zumindest von der Politik oder von Seiten der Politik, dass die mir erzählen, hier sind wir Mehrwertsteuer erhöhen, also um diesen ausufernden Sozialstaat irgendwie weiterfinanzieren zu können oder um die Krankenversicherung weiterfinanzieren zu können, wenn die Wahrheit ist, dass sie die Mehrwertsteuer gerne erhöhen würden, um die Schulden zu bezahlen, die wir für die Rüstung aufnehmen.
Weil das aber irgendeiner muss es
ja, ist ja auch völlig okay.
Muss es ja zahlen.
Mein Problem ist ja gar nicht, dass sie es machen. Mein Problem ist, dass sie mir was anderes erzählen.
Ja, man könnte es in dem deutschen Fall natürlich auch etwas anders erzählen, dass man sagt, man hat sich irgendwie politisch festgehakt, eine völlig absurde, überraschende Rentenerhöhung durchzuführen, nachdem man 20 Jahre vorher angekündigt hatte, wie das Rentenniveau sein wird. Und dann
nimmt man den Rentner halt wieder weg.
Und jetzt musst du irgendwie von der Nummer runterkommen. Und eine Art, um von der Nummer runterzukommen, ist, du erhöhst die Mehrwertsteuer, damit kassierst du die Rentenerhöhung wieder ein. Dann musst du halt an der anderen Stelle das allen anderen zurückgeben. Aber ja, indem du halt die anderen Steuern nicht so stark erhöhst, wie du sie sonst erhöht hättest oder eben vielleicht sogar die Steuern senkst. Es ist immer im deutschen fiskalischen Föderalismus schwierig, weil die Mehrwertsteuer zum Teil an die Länder geht, aber die Einkommensteuer tut es auch. Insofern kannst du bei der Einkommensteuer relativ gut, Einkommensteuer und Mehrwertsteuer kannst du relativ gut gegeneinander tauschen, aber den Soli zum Beispiel nicht. Der Soli ist eine reine Bundessteuer. Das ist auch der Grund, warum der Soli eingeführt wurde als Bundessteuer, weil der Bund hatte halt höhere Ausgaben, weshalb ne, bei bestimmten Dingen halt sinnvoll wäre, es ist halt politisch nicht möglich, zu sagen, wir bräuchten jetzt ein Wehr-Soli. Wir brauchen ein Wehr-Soli.
An Wehr-Soli?
Ja, also, ne?
Wehr. Okay. Ja. Wehr ist hier Soli? Ja,
nee, der Wehr-Soli kommt nur bei Vollmond nachts.
Ja.
Aber warum kann man das nicht sagen? Das wäre doch eher... Also das
ja, aber dann kommt wieder diese komisch blau-braune Partei vorbei.
Ja. Wegen Russland.
Wegen also Russland.
Wir sollten halt
mal Frieden.
Genau, weil
Russisch lernen, sagen sie in Aksak.
Wie der brandenburgische Ministerpräsident kürzlich sagte, Russland ist ein sehr zuverlässiger Partner, was die Energieversorgung angeht. Und jetzt hat Russland die Öllieferungen nach Schweden eingestellt.
Genau, ja. Von Kasachstan. Ne?
Ja, so genau. Gerade.
Also um das zusammenfassen, empirisch sagen Marzian und Drebisch so, gibt es diesen, also der Trade-off ist natürlich irgendwie da, weil wir den, aber wir gleisten den zu, sodass es eben so aussieht, dass wir tatsächlich Gans und Butter haben und, oder Gewehre und Butter und nicht sozusagen empirisch passiert das eben nie. Und ich meine, politisch ist ja auch klar, warum das ist. Du brauchst eben Buy-in, ja. Wenn du gerade in Friedenszeiten, vielleicht wenn du wirklich Kriegszeiten hast und es ist ein Verteidigungskrieg, dann geht's vielleicht noch, ja. Aber wenn du in Friedenszeiten deine Verteidigungsausgaben so massiv erhöhst, wie wir das tun, wie das andere tun mussten, dann brauchst du natürlich ein Buy-in von der Gesellschaft. Und dann willst du Sozialausgaben nicht kürzen, sondern du machst das dann halt indirekter über das Steuersystem. Und wie gesagt, Christian sagt es richtig, damit kriegst du halt die Rentner direkt sozusagen etwas charmanter ins Boot. Oder indirekter.
Herrschaften, vielen Dank.
Es wird dunkel über Berlin.
Es wird dunkel über Berlin.
Der kalte Krieg über Berlin.
Es ist ein bisschen frisch geworden, finde ich auch.
Der Krieg wird kalt. Die Wirtschaft ist kalt.
Rudi Bachmann, Christian Bayer, vielen Dank für hier. Nee, bis hierhin.
So, das für heute.
Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.